Ja, wenn man das Wort Kreativität hört, da denken viele vielleicht als erstes an einen Maler, an einen Bildhauer, an Musiker oder Künstler anderer Art. Da fallen einem viele Dinge ein. Im nächsten Schritt, wenn man dann weiter überlegt, dann fällt einem vielleicht auch ein, dass man auch in allen anderen Bereichen des Lebens kreativ sein kann. Also beim Kochen kann man kreativ sein, ich nicht, aber andere schon. Bei der Gartenarbeit, im Handwerk, ja, bei allem, was man so baut, kann man sehr kreative Lösungen finden. In der Verwaltung, selbst das geht, kreative Organisationsstrukturen schaffen und eine kreative Verwaltung aufbauen, wo man dem Ziel gerecht wird. Man kann kreativ reden, rhetorisch, man kann ein kreatives Outfit wählen und manches mehr. In anderen Bereichen des Lebens hoffen wir wiederum, dass manche nicht zu viel spontane Kreativität walten lassen. Zum Beispiel, wenn man auf dem OP-Tisch liegt, hofft man, dass der Arzt nicht zu kreativ alles wieder zusammenbastelt und zusammennäht. Oder der Motorradfahrer, der vor einem fährt, hofft man auch, dass er nicht zu kreativ unterwegs ist. Auch bei der Montage von Messgeräten hat Kreativität nicht viel Raum. Beim Rasenmähen auf dem Fußballplatz auch nicht. Und auch bei der Lohnbuchhaltung hofft man, dass Leute nicht zu kreativ sind mit den Überweisungen, die getätigt werden. Aber gerade solche Beispiele, die zeigen uns, ob wir das Wort Kreativität in seinem ursprünglichen Sinn wirklich verstanden haben oder nicht. Manch einer stellt sich unter einem kreativen Menschen jemanden vor, der ziemlich planlos und gefühlsduselig durch die Welt geht und mal dies macht und mal das macht. Diese Konnotation hat der Begriff Kreativität bei manchen so im Kopf. Damit verwechselt man aber Kreativität mit Impulsivität oder mit Sprunghaftigkeit, was völlig verschiedene Kategorien sind. Kreativität hat seine Wurzel, auch die Wurzel seiner Bedeutung, eigentlich in dem lateinischen Begriff creare als Verb, das heißt etwas schaffen, erschaffen, etwas erzeugen, etwas erwählen, etwas zu machen, was vorher noch nicht da war. Oder als Substantiv Kreator haben wir hier, der Kreator ist der Schöpfer, der Erzeuger, der was Neues in die Welt bringt, was noch nicht da war. Creatio wäre noch eine Variation davon, das ist dann die Schöpfung. Also Kreativität hat untrennbar etwas mit einem schöpferischen Handeln zu tun. Oder Kreatrix, das wäre die Mutter. Also wenn ihr einen neuen Titel für eure Mütter braucht, nennt sie mal sehr geehrte Kreatrix. Das ist die Mutter, die etwas zur Geburt bringt. Also auch da steckt das Schöpferische wieder drin. Die Mutter und die Frau hat eine schöpferische Funktion, sie ist beteiligt am Erschaffen von Menschen. Deswegen auch hier dieser Begriff. Und Kreativität, merken wir schon, kann von daher nicht getrennt werden von dem schöpferischen Handeln, dass etwas Neues geschaffen wird, was Neues entsteht. Dass etwas ins Leben gebracht wird, was noch nicht da war. Das hat nichts mit einem bisschen konfus und Irresein zu tun, wenn man so sagt, ja, das ist ein kreativer Kopf, da geht alles ein bisschen durcheinander oder so. Das hat mit Durcheinander nicht viel zu tun, sondern Kreativität ist gerade das, wenn man aus einem Durcheinander was Funktionsfähiges schafft. Wenn man in einem Durcheinander einen Weg findet. Das hat mit Kreativität zu tun, mit was Schöpferischem, das, was zum Funktionieren gebracht wird, was vorher einfach nur durcheinander war. Der Schöpfungsprozess im Mutterleib zum Beispiel, ja, da entstehen aus einem ganzen Haufen Zellen entsteht ein funktionstüchtiger Mensch. Das nenne ich mal Kreativität, was da am Ende bei rauskommt. Man sieht es hier im Raum. Kreative Lösungsansätze, die schaffen aus dem Durcheinander von Gedanken und Ideen einen gangbaren Weg, wenn jemand eine kreative Lösung findet. Und die ganze Schöpfung der Welt, die war in dem Moment vollendet, als aus dem Nichts mit einmal also riesige Ökosysteme da waren, die bis ins kleinste Detail hinein funktionieren. Da war Kreativität am Wirken. Und ein kreativer Künstler, der schafft aus einem einfachen Klumpen Ton oder aus irgendwelchen verschiedenen Klängen ein realistisches Bild, eine Skulptur oder auch eine faszinierende Sinfonie. Das macht Kreativität aus dem, was da ist. Also entweder aus dem, was nicht da ist, so wie Gott es vorgeführt hat, mit der ganzen Welt oder aus dem, was da ist, aber was chaotisch ist, wenn man daraus was schafft, aus dem, was vielleicht auch kaputt ist, wenn man das nimmt und daraus was formen kann, was schaffen kann, was funktioniert und was zukunftsweisend ist, das ist der Weg der Kreativität, das, was Schöpferisches geschieht. Und da merken wir schon, das ist mit Gott untrennbar verbunden. Jeder von uns, der schon mal versucht hat, kreativ zu sein, sich zumindest Mühe gegeben hat, der wird gemerkt haben, dass Kreativsein von einigen Faktoren abhängt und ganz besonders von einem. Und das ist der Faktor, dass Kreativität nicht im Stress, nicht unter Druck und nicht auf Kommando funktioniert. Man kann sich nicht hinsetzen und sagen, jetzt werde ich eine kreative Lösung entwickeln für irgendein Problem. Im Stress und im Druck funktioniert das überhaupt nicht. Und dass Kreativität nicht auf Kommando einfach geht, dass man es nicht einfach machen kann, das spricht aus meiner Sicht dafür, dass dem Menschen Kreativität im eigentlichen Sinne gegeben wird, anvertraut wird, geschenkt wird. Das ist nicht einfach in der Verfügbarkeit eines jeden Menschen, dass man sagen kann, ich bin jetzt ab jetzt unglaublich kreativ. Ich strenge mich einfach an und dann bin ich's. Sondern sie wird uns vielmehr gegeben. Die alten Griechen, die haben das genannt, man wird von der Muse geküsst. Ja? Wir werden weniger von der Muse geküsst, aber möglicherweise von Gott. Denn kreative Lösungen, die entstehen letztendlich in einem Zustand der Ruhe, des Suchens, wo Stress aufhört, wo man in eine Haltung des Empfangens hineinkommt. Man macht sich auf die Suche nach Kreativität aus einer Ruhe heraus und kommt damit eigentlich in eine Haltung, in eine Position, wo man empfangen kann, wo man etwas annehmen kann und geschenkt bekommen kann. Man kann es nicht willkürlich nehmen. Und das ist aus meiner Sicht ein Vorgang, der zutiefst auf ein geistliches Geschehen hindeutet. Man kann es nicht einfach nehmen, sondern man kann es nur suchen und man kann es finden, wenn es einem gegeben wird. Man redet ja auch davon, dass man inspiriert wird. Und Inspiration ist, dass der Geist, also Spiritus im Lateinischen, in uns hineinkommt. Und plötzlich hat man Ideen, hat man Lösungen, hat man Gedanken, hat man Wege, die man sehen kann, weil wir inspiriert sind, weil der Geist in uns was hineinlegt, was vorher nicht da war. Und hier stoßen wir auf den eigentlichen und innersten Kern von Kreativität. Nämlich schöpferisches Handeln, und das ist kreatives Handeln, und schöpferisches Denken ist im Ursprung eigentlich immer eine Begegnung mit Gott selbst. Wirkliche Kreativität ist eigentlich, dass Menschen einen Anteil an dem bekommen, was Gott zu geben hat. Ob ihnen das bewusst ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Da werden wir übernächste Woche nochmal drauf eingehen. Gottes Kreativität wirkt auf dieser Welt auch unter Menschen, die ihn gar nicht kennen. Aber es ist Gottes Kreativität. Es geht von ihm aus. Denn er ist der Schöpfer, der Kreator. Der Schöpfer, also er trägt den Titel förmlich. Also wir haben das im Deutschen, haben wir nicht so richtig von Kreativität her abgeleitet, so ein Wort, aber im Lateinischen erst der Kreator, der Schöpfer in Person. Das ist eine seiner herausragenden Eigenschaften. Er hat die ganze Welt und auch uns Menschen kreiert, geschaffen. In 1. Mose 2 wird sogar berichtet, dass Gott wie ein Künstler aus Erde und aus Ton Menschen geformt hat. Also da kommt wirklich auch das Künstlerische, was wir uns unter Kreativität vorstellen, kommt zum Tragen und das hat er bei niemand anderem gemacht, außer bei den Menschen. Die Katzen und die Igel und die Hunde hat er nicht so gemacht. Da hat er einfach gesagt, seid da, entsteht und da waren sie. Bei Menschen hat Gott wirklich Kreativität auch in unserem Sinne walten lassen, dass er in den Dreck gegriffen hat und daraus was geformt hat. Und dann war es aber noch nicht gleich lebendig, sondern die Bibelkenner unter uns, die wissen, wie das lebendig wurde. Genau, er hat den Lebensodem eingehaucht und da werden wir gleich dazu kommen und hier sind wir beim Geist. Beim Heiligen Geist, der Geist macht es lebendig. Er schafft letztendlich das Leben. Und das ist der Punkt, um den es heute geht. Er macht lebendig. Er ist der Geist Gottes ist die zentrale schöpferische Instanz auf dieser Welt. Alles, was er tut, von früh bis spät, ist Dinge zu schaffen. Dinge zu erfinden, Dinge zu erzeugen, und in die Welt zu setzen und Leben in die Welt zu bringen, was vorher noch nicht da war. Und das tut er nach biblischem Zeugnis so umfassend und so intensiv, dass es sich lohnt, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Die Verbindung zwischen dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes und dem schöpferischen, kreativen Wirken hier auf dieser Erde. Denn damit wird die Grundlage gelegt insgesamt für das ganze Thema der Kreativität. Und es ist immer wieder toll, wenn Künstler auch zu diesem Punkt durchdringen, dass sie merken, das ganze Kreative, was in einem drinsteckt, was Gott in diese, also was in dieser Welt sichtbar wird, dass es was ist, was vom Geist Gottes kommt, was von ihm her inspiriert ist, also von ihm hineingelegt. Ich möchte es so aufteilen, das Thema, dass ich heute mich weitestgehend im Alten Testament bewege, denn da werden die ganzen Grundlagen für den Heiligen Geist gelegt, für das ganze Thema und für das Schöpferische. Und nächste Woche gehen wir dann viel mehr ins Neue Testament hinein. Da geht es dann darum, wie der Geist auch in den Menschen was Kreatives, was Schöpferisches hervorbringt, auch durch seine Gaben, durch alles, was er gibt. Aber heute geht es um ihn selbst und da finden wir ganz viel im Alten Testament. Das Erste, was uns bewusst wird, wenn wir in die Bibel schauen, ist etwas Überraschendes, nämlich ist der Umstand, dass der Heilige Geist im Alten Testament als Frau beschrieben wird. Das ist für viele überraschend, da wir oft ein ausschließlich maskulines Bild von Gott haben. Also er ist der Vater, er wird als der Vater beschrieben. Sein Sohn kam eben als Sohn auf die Welt, als Mann ist Jesus auf die Welt gekommen. Aber das hebräische Wort für Geist ist im Alten Testament weitestgehend ein feminines Wort. Hier habt ihr es, Ruach. Ja, ihr könnt es mal versuchen auszusprechen, Ruach. So spricht man das, wir werden das noch mehrmals hören heute. Ruach ist ein weibliches Wort im Hebräischen, durchs ganze Alte Testament hindurch. Es ist gewissermaßen, wir können es im Deutschen gar nicht ausdrücken, die Geist geht nicht oder die Geistin auch nicht. Und das liegt daran, dass wir in der Theologiegeschichte gewissermaßen eine Geschlechtsumwandlung des Geistes vorgenommen haben. Nämlich im Hebräischen ist Ruach, der Geist, ein weibliches Wort. Dann im Griechischen Pneuma, das Neue Testament ist dann in Griechisch geschrieben. Pneuma ist Neutrum, das ist also geschlechtsneutral. Und dann im Lateinischen Spiritus ist ein maskulines Wort. Ein männliches. Und das Lateinische hat dann die gesamte Theologiegeschichte geprägt. Und das steckt auch in uns drin. Und deswegen kommen wir gar nicht auf die Idee, dass das eigentlich in weiten Teilen der Bibel, im ganzen Alten Testament, überall, wo vom Geist die Rede ist, dass das ein weiblicher Begriff ist, der hier auftaucht. Und das hat auch aus meiner Sicht, ist das nicht zufällig oder ist es auch nicht überflüssig, darüber zu reden. Denn wenn man sich bewusst macht, dass der Geist im Alten Testament weiblich ist, in der hebräischen Sprache, dann ist das sehr beachtenswert für unser Thema des Schöpferischen, des Kreativen. Schließlich ist es unter den Geschöpfen nur den Frauen vorbehalten, neues Leben in die Welt zu setzen, neues Leben zu gebären und dann auch das Wachstum des neuen Lebens in sich zu tragen. Vorher schon, vor der Geburt in der Regel. Da wächst was und dann wird es geboren und dann ist es da und es kann so richtig auch am Anfang eigentlich nur von der Frau wieder versorgt werden, gestillt werden. Also die Geburt neuen Lebens auf dieser Welt ist den Frauen vorbehalten und hier wird schon am Anfang der ganzen Bibel der Geist Gottes beschrieben wie eine Frau, also vom Wort her schon. Und wir werden gleich sehen, auch noch in mehreren anderen Bildern, die hier auftauchen, wie eine Mutter, die die Schöpfung hervorbringt, die das ganze Leben auf dieser Welt erschafft und gebärt. Und wenn man sich die erste Stelle in der Bibel anschaut, wo der Geist erwähnt wird, das ist im Übrigen schon der zweite Vers, der in der gesamten Bibel auftaucht, da wird genau dieser Gedanke bestätigt. Wir können ihn mal lesen, 1. Mose 1, Vers 2. Da ist uns so die geläufige Übersetzung, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist, naja, von der Formulierung her, manche haben sich da schon ganz viele Gedanken drüber gemacht, wüst und leer, war da schon was da sozusagen und es wurde dann nur noch ein bisschen umgebaut bei der ganzen Schöpfung. Die Begriffe, die hier stehen, könnte man präziser übersetzen mit es war nichts und leer. Also wüst und nichts, das kann man mit nichts auch übersetzen. Am Anfang war nichts und es war leer. Und dieses und Finsternis war über der Tiefe im Sinne von die Welt war im Verborgenen. Also sie war, es war finster, es war nichts da. Die Tiefe, das ist so der Gegenbegriff zum Himmel. Himmel und Tiefe. Und es war sozusagen Finsternis, es war im Verborgenen. Es war noch nicht zu ergründen, nicht zu sehen. Und in dieser Situation, wo eigentlich nichts ist und leer ist und alles im Verborgenen noch ist, ist der Geist aber da. Der Geist Gottes, heißt hier, schwebt über den Wassern. Man könnte auch sagen, über dem, was noch nicht greifbar ist, was noch nicht fest ist, was noch nicht wirklich ergriffen werden kann. Der Geist Gottes schwebt über der entstehenden Schöpfung, über dem, was jetzt kommen wird. Und dieses Schweben, das kann man, also das hängt wahrscheinlich, dieses Wort, auch damit zusammen, dass es wie eine Henne brütet über etwas. Also auch wieder ein weibliches Bild, ein Mutterbild. Ja? Dass sozusagen die Henne über dem brütet, über den Küken, die dann bald kommen werden, über der entstehenden Schöpfung. Oder wenn man mit Schweben übersetzt, so wie die meisten Bibelübersetzungen das auch machen, da haben wir auch eine schöne Parallele im 5. Buch Mose, in Kapitel 32, Vers 11, da heißt es, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet und so weiter und so fort. Also auch wieder die Adlermutter, die ihre Flügel ausbreitet und über ihrem Nachwuchs schwebt und kreist und darauf achtet. Und das sind mehrere Bilder, die da eigentlich drinstecken, dass der Geist Gottes wie eine Mutter etwas gebärt und hervorbringt und darüber wacht, über der Schöpfung, die entsteht. Also Geist und Schöpfung ist schon von Anfang an, von den ersten Versen her, überhaupt nicht zu trennen, sondern unmittelbar miteinander verbunden. Wenn man dann im Alten Testament weiterliest, dann stößt man auf zahlreiche Texte, die besagen, dass Gott durch den Geist die Schöpfung vollbringt und vollzieht und etwas hervorbringt. Dabei fällt einem auf, dass er zwar durch den Geist, dass es durch den Geist alles geschaffen wird, aber nur dem Menschen wird der Geist auch direkt eingehaucht. Also so, da gibt es mehrere Ebenen des Einhauchens, sag ich mal. Das werden wir vielleicht nochmal heute und nächste Woche uns ein bisschen anschauen. Aber wenn der Geist kommt und einem Wesen, sag ich mal, eingehaucht wird, dann kommt es zum Leben. Dann entsteht das Leben auf dieser Welt. Und wenn der Geist geht, dann kommt der Tod. Da, wo der Geist hineinkommt, da kommt das Leben. Und wenn der Geist wieder weicht, dann stirbt man. So wird es in der Bibel beschrieben. Auch später noch in mehreren verschiedenen Texten. Wir haben ja zum Beispiel einen Psalm, Psalm 104, ab Vers 29. Da heißt es, du nimmst ihren Geist weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Geist aus, sie werden geschaffen. Das ist hier dieser Vorgang. Gottes Geist kommt hinein und es wird was geschaffen und er geht raus und es stirbt. Wenn der Geist kommt, entsteht Leben und wenn er geht, kommt der Tod. So ist die Logik und es zieht sich durch die Bibel durch. Und es ist auch ganz spannend, erstmal so diese Grundlagen zu verstehen, um dann auch im Neuen Testament ganz vieles zu verstehen, was mit dem Wirken des Geistes zu tun hat. Die Art und Weise, wie Gott kommt, wie das funktioniert, auch auf anderen Ebenen, nicht nur mit unserer bloßen Existenz und dass wir lebendig sind, sondern auch im übertragenen Sinne in anderen Bereichen. Was man bei der Beschäftigung mit diesem Thema hier schnell merken wird, ist, dass der Begriff Ruach, also der Begriff für Geist, im ersten Moment ein ganz schön komplizierter Begriff ist, denn er hat Haufen verschiedene Bedeutungen. Der Begriff kommt 378 Mal vor im Alten Testament, dann noch 11 Mal auf Aramäisch im Buch Daniel. Und die Bedeutungen von diesem Wort sind sehr vielfältig. Zum einen bedeutet Ruach natürlich Geist, das, worauf wir uns konzentrieren heute. Zum anderen bedeutet der Begriff aber auch Wind, also verschieden starke Winde bis hin zu Stürmen. Das ist dasselbe Wort. Da muss man immer ein bisschen vom Zusammenhang her gucken im Alten Testament, wie übersetzt man es denn jetzt. Aber wir werden auch gleich merken, irgendwie hängt es aber alles auch miteinander zusammen. Aber wichtig ist auch Wind, da, also wenn es Wind bedeutet, das Wort, dann ist da immer also eine bewegte Luft gemeint, die Luft in ihrer Kraftwirkung. Es gibt kein hebräisches Wort für stehende Luft oder so, ja, als die Luft, die einfach statisch da ist, sondern Ruach meint immer was in Bewegung ist und was eine Kraftwirkung entfaltet. Und ihr hört die ganze Zeit auch mit, so in Bezug auf Geist, also das hängt ja dann miteinander auch zusammen. Genauso muss man auch den Geist verstehen. Er ist immer in Bewegung und ist immer, also es gibt nicht einfach, dass der Geist da ist, aber nichts tut. Das gibt's nicht. Sondern wenn der Geist da ist, dann ist er immer in Bewegung, dann bewirkt er was. Dann verändert er die Umgebung, so wie der Wind oder wie der Sturm. Und was es noch heißt, das Wort, ist Atem. Der Atem, der von lebenden Wesen ausgestoßen wird. Und da merken wir hier auch, es hängt unmittelbar mit dem Leben zusammen. Wer atmet, lebt. Wer nicht mehr atmet, ist tot. Deswegen der Atem, der von einem Wesen kommt, von einem Menschen, ist untrennbar mit dem Geist verbunden. Denn wenn er nicht da wäre, würde der auch nicht atmen. Ja, hat noch so ein paar andere Bedeutungen. Aber das sind so die wesentlichen Bedeutungen, die am meisten im Alten Testament vorkommen. Und wir merken bei diesem Begriff Ruach, da kommt das Natürliche und das Übernatürliche zusammen. In einem Begriff. Das normale Atmen, der Wind, der draußen weht, aber eben auch der Geist Gottes, der auf diese Welt kommt. Beides ist in diesem Begriff vorhanden, man kann es nicht trennen. Und da merken wir, an diesem Begriff merken wir was wir in der ganzen Bibel merken, man kann es insgesamt nicht trennen. Von der Bibel her kann man das Natürliche und das Übernatürliche nicht trennen. Das sind nicht zwei völlig getrennte Dinge, sondern Gott kommt in diese Welt hinein als Mensch. Er wird Mensch. Der übernatürliche Gott wird ein natürlicher Mensch. Damit demonstriert er das, was von Anfang an da ist, dass das Natürliche und das Übernatürliche zusammenkommt. Wir können es nicht trennen. Es wurde in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, auch immer wieder versucht, im Menschen alles zu trennen, so der Körper ist das Schlechte, das Leibliche und der Geist oder die Seele, das ist das, was mit Gott zu tun hat. Aber so funktioniert es nicht, denn im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist Gottes wohnt im Körper. Ja, also das sind nochmal Themen für sich. Aber was ich einfach sagen will ist, es gibt vom biblischen Denken her keine strikte Trennung zwischen übernatürlich und natürlich und so geistlich und ungeistlich, sondern das Ideale ist, wenn beides zusammenkommt, wenn Gott im Menschen wohnt. Wenn der übernatürliche Gott im ganz natürlichen Menschen wohnt. Und deswegen kommt es auch schon bei diesem Begriff des Geistes, Ruach, zum Ausdruck, dass es was ganz Übernatürliches ist, nämlich der Geist Gottes und gleichzeitig auch was ganz Natürliches, wie der Wind oder der Atem. Ja, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen diesen Begriffen, wie ich finde. Das, was diese Begriffe alle verbindet, sind folgende Punkte. Zum einen, es ist ständig in Bewegung. So wie der Wind, so auch der Atem, so auch der Geist. Es versetzt andere Gegenstände oder Wesen in Bewegung, so wie der Wind die Umgebung verändert und prägt. Der Geist und der Wind, also die können nicht nichts tun, sondern sie tun immer irgendwas. Es wird alles belebt, was damit in Berührung kommt. Das ist zwar alles unsichtbar, also sowohl der Wind als auch der Atem als auch der Geist. Man kann es alles nicht sehen. Ist unsichtbar, aber gleichzeitig hochwirksam und überall präsent. Man kann die Auswirkungen spüren, aber es selbst kann man nicht sehen. Also es gibt vielfache Verbindungen zwischen diesen Deutungen, für diese Übersetzungen. Es ist nichts, was man greifen kann, und trotzdem ist es lebensnotwendig. Es ist an sich völlig frei und bewegt sich trotzdem zielgerichtet. Könnte theoretisch überall, in alle Richtungen gleichzeitig, und trotzdem ist eine Richtung zu erkennen. Beim Wind wie auch beim Geist. Der Wind weht auf der Erde, beeinflusst und belebt die Schöpfung, so wie auch der Geist. Der Atem, der ist in lebendigen Wesen stets vorhanden und sichert ihr Überleben, ihren Fortbestand, so wie der Geist. Und all das, also kann man jeweils hin und her auf diese Begriffe übertragen. Und wir merken, dass das alles Eigenschaften sind, die für den Geist gelten. Und der Wind und der Atem sind förmlich auch Bilder, Metaphern für das, was den Geist kennzeichnet, was seine Eigenschaften sind. Ja, es gibt also hier einen inneren Zusammenhang bei diesem Wort, nochmal eine Nebenbemerkung, was auch einfach interessant ist, wenn man sich für die hebräische Sprache auch interessiert. Man merkt an diesem Wort selbst schon, wie es klingt, dass das irgendwie alles mit drin steckt. Ruach. Das ist wie so ein Ausatmen, wie der Atem oder wie so ein Wind, der da kommt, wie so ein vorbeipfeifender Wind. Und aus hebräischer Sicht ist damit, also das ist so ein, man nennt das so ein lautmalendes Schallwort, Ruach, wo eigentlich schon fast drin steckt im Klang, was gemeint ist. Und aus hebräischer Sicht ist damit schon der Klang des Wortes so ein Kennzeichen fürs Leben, für den Atem, für den Wind, was darüber kommt. Geist und Leben sind von Grund auf miteinander verbunden und man hat das in diesem Wort wirklich in vielfacher Weise, steckt das drin, dass Geist und Leben untrennbar miteinander verbunden sind. Ja, für die, die es interessiert, ja, ich hoffe, ich gehe nicht zu sehr hier in die Details. Und diesen inneren Zusammenhang zwischen den Bedeutungen von Ruach, den finden wir auch darin, wie Gott die Welt schafft, die Art und Weise, wie Gott die Welt geschaffen hat. Er schafft, indem er spricht. Also hier lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott spricht, er schafft durch sein Wort, gleichzeitig aber auch durch seinen Geist, durch beides. Wie hängt das miteinander zusammen? Und hier finden wir, also die Bibel ist manchmal auch, wenn man so in die Details geht, auf einer ziemlich philosophischen Ebene unterwegs. Ja? Also man merkt, Gott spricht. Sprechen kann man nur, wenn man atmet. Also Gott atmet auch. Ein Sprechen ist immer auch ein Ausatmen irgendwie. Und Gott spricht, es werde Licht. Sein Atem geht aus, gleichzeitig auch sein, so wie sein Geist. Und der Geist schafft's. Der Geist bringt's hervor. Also das ist auch eine sprachliche und ich sag mal auch eine philosophische Schönheit einfach drin in der Bibel, wenn man das so alles erfasst und ergründet, was auch mit dem Geist hier im Zusammenhang steht. Er sendet seinen Geist aus, indem er spricht, indem er haucht, indem er atmet. Manche von euch, die das Neue Testament auch gut kennen, die erinnern sich vielleicht auch an die Stelle, wo Jesus dann die Jünger anhaucht und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Also dieses Motiv, diese Verbindung, die taucht immer wieder auf in der Bibel. Auch bei Elia könnte man da auch, also bei der Totenauferweckung von dem Jungen und so, da spielt auch Atem wieder eine Rolle an mehreren Stellen. Durch seinen Mund, letztendlich kann man sagen, durch Gottes Mund kommt heraus, was diese Welt mit Leben füllt. Was auf dieser Welt was schafft. Nochmal, um das deutlich zu machen, Psalm 33, Vers 6 formuliert das nochmal so schön. Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Und das Wort Hauch, was da steht, kann man auch mit Geist übersetzen. Also durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht, durch sein Wort und all ihr Heer durch den Geist seines Mundes, durch den Hauch, durch den Geist, der von ihm ausgeht. Die Vorstellung, die hinter all dem hier steckt, ist folgende. Gott gibt seinen Geist in die Schöpfung hinein und sie wird lebendig dadurch. Ohne Geist kein Leben. Da gibt es viele Beispiele in der Bibel, wo das nochmal richtig deutlich wird, zum Beispiel bei der Sintflut. Da heißt es, da starb alles, in dessen Nase ein Hauch von Geist war. Ein Hauch von Atem, ein Hauch von Geist, also alle Lebewesen, auf Deutsch gesagt. Das ist so, also da ist auch eine kreative künstlerische Form in der Sprache manchmal drin, ja. Man könnte auch einfach sagen, alle Tiere waren tot. Aber das, was hier steht, alles ist gestorben, in dessen Nase ein Hauch von Geist war. Ja, also wo Gottes Geist, wo sein Leben, wo sein Atem drin war. Und als der Geist sozusagen raus war, waren die Tiere tot. So ist die traurige Wahrheit. Umgekehrt. Und ich merke, also ich will einfach mal so ein bisschen spielerisch mit diesen Begriffen so einige Texte nebeneinander stellen. Bei Simson, der einer der Richter war in Israel, da heißt es, dem ging es mal richtig dreckig, vor Durst, weil er so viel Durst hatte. Und Gott gab ihm dann Wasser. Und da heißt es in Richter 15, Vers 19, und er trank das Wasser und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Und hier merken wir, man kann das Geistliche und das Natürliche, das Übernatürliche und das Natürliche nicht trennen. Er trinkt was, dann müsste man sagen, das ist doch total körperlich einfach nur. Nur der physische Leib kriegt Wasser, Aber der Geist kommt zurück und er lebt wieder auf und es geht ihm wieder gut. Also immer wenn Leben kommt, wenn das Leben sich breit macht, wenn es das Leben zunimmt, in welcher Form auch immer, dann ist es ein Wirken des Geistes. Und es hängt aber immer dann wieder auch mit natürlichen Faktoren zusammen. Dazu vielleicht nächste Woche noch mehr. Da fragt man sich, was hat es alles mit dem Geist zu tun? Aber wir merken, körperliche Vitalität kommt genauso vom Geist, wie das Leben in der Seele und auch so das geistliche Leben, was wir ja direkt so nennen, sondern es ist alles vom Geist geschenkt. Die Bibel unterscheidet da nicht beim Begriff, das sind nicht verschiedene Begriffe, die da kommen, sondern es ist einfach Ruach. Es ist einfach der Geist, der dies und das und jenes tut. Wo der Geist ist, da ist Leben und wo er nicht ist, da ist der Tod. Das wird nochmal ganz eindrucksvoll deutlich, als Gott entscheidet in 1. Mose 6, Vers 3, entscheidet Gott, dass die Menschen nicht mehr so ewig alt werden sollen, nicht mehr so ganz lange leben sollen, wie es da beschrieben wird, hier 800, 900 Jahre, sondern da sagt er, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist, seine Tage sollen 120 Jahre betragen. So ist es festgelegt. 120 Jahre. Das ist übrigens spannend. Also hier älter wird auch keiner. Es gab mal eine, die ist in den 90ern, glaube ich, gestorben. Die ist 121 oder so. Eine Französin geworden, glaube ich. Knapp drüber. Aber ansonsten, also viel älter als 116, 117 wären auch die ältesten Menschen in Japan und sonst wo, wo die alle leben, nicht. Da merkt man, es ist wirklich irgendwie eine Grenze erreicht. Und hier in der Bibel wird das so beschrieben. Gott sagt, mein Geist soll nicht ewig im Menschen sein. Das heißt, er wird sich irgendwann zurückziehen, spätestens nach 120 Jahren ist Schluss. Und was passiert dann? Der Mensch stirbt. Hier wird also ganz eindeutig ein Zusammenhang zwischen Gottes Geist hergestellt und der natürlichen Lebenskraft des Menschen. Die Lebenskraft, die Vitalität, die wir unter uns haben. Ohne Geist kein Leben. Jetzt kann man natürlich fragen, wenn wir nur leben, weil der Geist Gottes in uns ist, bedeutet das dann nicht, dass alle Menschen und alle Tiere auf dieser Welt vom Geist Gottes erfüllt sind und der Geist Gottes in uns lebt, ganz egal, ob wir Christ sind oder nicht Christ sind? Da müsste man noch weiter fragen, selbst Satan lebt oder dann bis dahin jede Katze und jeder Igel, sind die vom Geist Gottes erfüllt, dass sie leben? Und man muss sagen, also vom biblischen Zeugnis her, also muss man da nochmal differenzieren, aber die einfache erste Antwort darauf muss erstmal lauten ja. Irgendwie schon. Gewissermaßen ja. Denn ohne seinen Geist gibt es kein Leben. Das klingt jetzt ein bisschen pantheistisch. Also Pantheismus ist ja der Glaube, dass Gott mit der Natur eins ist. Dass Gott in allen Dingen ist. So vereinfacht ausgedrückt. Das ist was wir als Christen theoretisch nicht glauben. Und trotzdem klingt das hier irgendwie an. Es gibt kein Leben ohne den Geist. Und das wird auch nicht relativiert an irgendeiner Stelle in der Bibel, sondern es ist klar, nur wenn der Geist Gottes da ist, kann irgendjemand leben, ob er nur an Gott glaubt oder nicht. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Also wenn nichts leben kann, ohne dass Gottes Geist da drin ist, dann ist Gottes Geist eben tatsächlich auch in den bösesten Menschen, zumindest in einer ganz geringen Dosis. Das kann man im Grunde gar nicht erklären, ja, und gar nicht wirklich verstehen. Aber in irgendeiner Weise muss es so sein, dass Gottes Geist da ist, ansonsten könnte niemand leben. Nicht mal Satan. Alles, was selbst die bösesten Menschen können und an Fähigkeiten haben, ist ja nur das, was Gott selbst in sie hineingelegt hat, natürlich dann in verfinsterter Form und missbraucht zu allen möglichen Übel, aber es ist trotzdem von Gott. Es ist Gott, der in irgendeiner Weise noch da ist. Wenn er überhaupt nicht mehr da wäre, dann wäre er nur noch tot. Das ist für viele fromme Christen sicherlich eine Vorstellung, die fast blasphemisch klingt, weil das gilt dann eben auch für jede Maus oder für alles, was draußen noch an Tieren rumrennt. Gleichzeitig haben wir aber in der Bibel ganz viele Texte, die genau das irgendwie ausdrücken. Was ich zugeben muss, ist, dass ich die Dinge im Detail selber nicht verstehe. Und ich glaube auch, dass es niemand wirklich im Detail versteht. Denn wenn man hundertprozentig Gott verstehen würde, dann gäbe es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Gott und uns. Deswegen, es muss irgendwo eine Grenze sein, wo wir bestimmte Bereiche nicht verstehen können, die bei Gott einfach Realität sind. Einfach mal, weil wir nicht Gott sind und das müssen wir auch irgendwie akzeptieren. Es bleibt ein Geheimnis. Aber Folgendes kann man vom biblischen Befund her mit großer Gewissheit sagen. Es ist tatsächlich etwas von Gottes Geist in allem, was lebt. Anders geht's nicht. Selbst in den bösesten Wesen. Es gibt kein lebendes Geschöpf unter diesem Himmel, ohne dass das Leben des Schöpfers irgendwie noch drin ist. Weil das Leben immer aus dem Geist Gottes hervorgeht. Es gibt laut Bibel keine andere Quelle für das Leben. Das Leben kommt nirgendwo anders her, außer von Gott selbst, der das Leben in Person ist. Pantheistisch ist es trotzdem nicht ganz. Der Pantheismus, der greift zu kurz, denn Gott und die Welt, die sind nicht identisch. Also die Welt ist nicht einfach Gott. Und die Natur, die ist nicht Gott oder so. Aber es steckt trotzdem ein bisschen Wahrheit drin in dem pantheistischen Gedanken. Denn es steckt irgendwie doch von Gott was drin in der gesamten Schöpfung, so lange, bis er geht, bis er sich zurückzieht und dann stirbt. Von daher, es gibt immer wieder auch in der ganzen Geschichte Weltanschauungen, philosophische Strömungen, wo man in der Versuchung ist, es sofort komplett abzulehnen, aber das sind Menschen, die auf der Suche sind und die versuchen auch die Welt zu beobachten und verschiedene Entdeckungen machen die. Und die Frage ist immer, was ist von Gott drin? In vielen philosophischen Gedanken, die es so in den Jahrhunderten gab, ist irgendwie auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Aber wir müssen es von Gott her verstehen, von Gott her versuchen zu ergründen. Und an der Stelle merken wir, es ist tatsächlich in allem, was lebt, von Gott was drin. Das bedeutet konsequenterweise auch, dass eben auch das Leben und die Fähigkeiten der bösesten Wesen ein Restbestand von Gottes Gegenwart sind. Dieser Gedanke, dass alles, was lebt, nur durch den Geist leben kann, der wird besonders deutlich bei den biblischen Texten, die gegen die Götzenbilder der anderen Völker gerichtet sind. Das ist ganz spannend, das mal kurz anzuschauen. Es gibt ja immer wieder Texte im Alten Testament, da werden die Götzen der anderen Völker erniedrigt und wird gesagt, die können nichts, die leben nicht. Und warum? Die Logik dahinter ist nämlich die, diese Götzen sind nichts wert, weil sie nicht atmen können. Das ist erstmal die Feststellung. Man schaut sich so eine Skulptur an, hört mal, ja, atmet nicht, ist nichts wert, lebt nicht. Wenn sie nämlich nicht atmen können, heißt das, dass sie nicht leben. Wenn sie nicht leben, heißt das, dass der Geist Gottes nicht in ihnen ist. Und wenn der Geist Gottes nicht in ihnen ist, dann sind sie falsch und wertlos. Das ist die simple und einfache biblische Logik. Der wahre Gott dagegen, der kann nicht nur selbst riechen und atmen, so wie die toten Götzen das nicht können, sondern er gibt seinen Atem, seinen Geist sogar in das andere hinein, also in seine Geschöpfe, in seinen Nachfolger hinein. So mächtig ist er. Also das ist so die biblische Beweisführung, um zu zeigen, welche Götzen was taugen oder eben gerade, dass sie nichts taugen und dass der lebendige Gott wirklich der lebendige Gott ist, weil er lebt, weil von ihm sein Geist ausgeht, weil er atmen kann. Ja? Also hängt alles wieder miteinander zusammen. So funktioniert biblisches Denken. Diese Eigenschaft des Heiligen Geistes, die ist bis heute die wichtigste überhaupt, dass er Leben schafft. Wir haben das auch im Glaubensbekenntnis, also im Niceno-Konstantinopolitanum, das wird manchmal in den Gottesdiensten gesprochen, und da ist eine der wenigen Eigenschaften, die vom Geist Gottes erwähnt wird, ist die, dass er Leben schafft. Er bringt das Leben. Das ist die Feststellung, die man durch die Jahrtausende machen kann. Wer das nicht verstanden hat, hat vom Geist Gottes nichts verstanden. Er ist das Leben in Person, er ist der, der schafft, er ist der Kreative überhaupt. Und das sind im Wesentlichen, also wenn man das verstanden hat, hat man die Grundlagen der Lehre über den Heiligen Geist verstanden, erstmal in der Bibel. Ne? Von da ausgehend, da beginnt sich dann die ganze schöpferische Energie des Geistes zu entfalten, im Alten und im Neuen Testament. Nachdem Gott die Welt durch seinen Geist geschaffen hat, dann kam ja erstmal der Sündenfall und die Welt ist kaputt gegangen, hat massiv darunter gelitten. Und so begann dann von neuem die Geschichte der Wiederherstellung aller Dinge. Und durch wen? Durch den Geist. Dass nämlich alles, was kaputt gegangen ist auf dieser Welt, wiederhergestellt wird, wieder belebt wird, zu neuem Leben findet. Und das ist das kreative Wirken des Geistes seit damals auf dieser Welt. und findet seinen Höhepunkt mit Jesus und alles, was dann folgt. Darum dreht sich es dann im Wesentlichen in der restlichen Bibel. Durch wen geschieht die neue Schöpfung, die Kreation neuen Lebens? Durch den Geist natürlich. Und das Kernelement der neuen Schöpfung ist die Verheißung des Messias, der die Welt erlösen wird. Und da ist es auch spannend, was wird über den Messias gesagt, schon bei den Propheten im Alten Testament? Was wird angekündigt, was er für einer sein wird? Wir lesen es in Jesaja 11, Vers 2. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und in 1. Mose 6, Vers 3, da haben wir ja gelesen, dass der Geist auf der gefallenen Schöpfung nicht ewig bleiben wird, sondern nach 120 Jahren spätestens verabschiedet er sich und geht. Und hier beim Messias steht plötzlich, der Geist wird auf ihm ruhen. Er wird ewig bleiben. Der geht nicht einfach irgendwann wieder und dann ist Schluss, sondern er bleibt. Hier kommen wir in eine neue Dimension des Geistes hinein. Nämlich, dass der Geist auf etwas ruht. Das passiert auch im Alten Testament an mehreren Stellen, dass der Geist auf einzelnen Leuten ruht. Und dann ist es verheißen für den neuen Bund, da werden wir nächste Woche nochmal drauf schauen, dass er auf ganz, ganz, ganz vielen Leuten ruhen wird. Nämlich auf allen, die erlöst sind, die Jesus nachfolgen. Er wird sich regelrecht ausruhen, dauerhaft dort wohnen. Das ist das, was in diesem Begriff hier drin steckt. Der Geist kommt hier nicht mehr nur wie so ein Wind und huscht schnell wieder vorbei, sondern er ruht und bleibt dauerhaft da. Und was sind die Folgen davon, dass der Geist kommt und auf jemanden ruht, nämlich hier auf den Messias? Wir lesen es zum Beispiel in Jesaja 61, den Elenden wird frohe Botschaft gebracht, die gebrochenen Herzen werden verbunden, die Gefangenen werden freigelassen, Trauernde werden getröstet, kaputte Menschen werden wiederhergestellt und innerlich neu geschaffen und die werden dann wiederum anfangen, Ruinen aufzubauen, das was zerbrochen ist, sie werden das Verödete wieder herrichten und wir merken, alles was verheißen wird, wenn der Geist auf dem Messias ruht, auf Jesus ruhen wird, ist, dass Wiederherstellung, Neuschöpfung geschieht, dass das, was zerbrochen ist, das, was kaputt ist, wieder neu aufgerichtet, neu geschaffen wird, neu kreiert wird. Dass er kreativ, in Kreativität überhaupt loslegen wird, um alles neu zu schaffen. Das ist das, was der Geist immer tun wird, durch denjenigen, auf dem er ruht. Am allermeisten natürlich durch Jesus. In Jesaja 11 wird dann noch beschrieben, wie die gesamte Schöpfung wiederhergestellt werden wird. Ganz schillernde Bilder, die dort auftauchen, nämlich, dass der Wolf beim Lamm liegen wird, wird das Lamm nicht auffressen, sondern sie werden miteinander dort liegen. Der Leopard und die Ziege sind zusammen unterwegs und das Kalb und der Löwe und die Kuh und die Bären, die fressen gemeinsam Gras und die Jungen spielen miteinander und keiner frisst den anderen auf. Kleinkinder spielen mit Schlangen, ohne dass was passiert. Nichts Böses wird mehr sein. Die Wiederherstellung Israels wird angekündigt. Ein Segen für die Völker. Herrlichkeit wird kommen. Die Zusammenführung Israels. Und vieles, vieles mehr. Und alles, was all das eint, ist einfach der Grundbestandteil des Geisteswirkens, nämlich Schöpfung, Wiederherstellung und die Erneuerung aller Dinge. Die Wiederherstellung einer gefallenen Welt ist letztendlich die Krone aller Kreativität. Wenn wir wirklich kreativ sind im Sinne Gottes, dann werden durch uns Dinge wiederhergestellt und da werden Wege gefunden, damit etwas gut wird. Das, was vorher kaputt ist, das, was vorher schräg ist, was unansehnlich ist, das wird schön und es wird gut. Das ist im Übrigen auch im Hebräischen dasselbe Wort, schön und gut. Also wenn es heißt bei der Schöpfung, Gott schaut alles an und sagt, und siehe, es ist sehr gut, dann sagt er gleichzeitig, und siehe, es ist sehr schön. Kreativität hat was mit Schönheit zu tun. Wenn was geschaffen wird, wenn was von Gott geschaffen wird, von seinem Geist, dann wird es schön. Schönheit ist einer der ureigensten Bestandteile vom Wirken des Heiligen Geistes. Kreativität, die vom Geist inspiriert ist, wird immer Schönheit hervorbringen, wird was Gutes hervorbringen. Und Gott, weil Gott selbst mit Jesus diese Tatsache der Erlösung der gesamten Schöpfung geschenkt hat, also Gott hat die Schöpfung beschenkt eigentlich mit der Erlösung durch Jesus, deswegen können auch Menschen in die Lage kommen, dass der Geist auf ihnen ruht, dass der Geist auf Menschen ist. Das Alte Testament belegt das sehr an vielen Stellen und das Neue Testament dann umso mehr. Und auch hier ist die Wirkungsweise des Geistes die, dass er in den Menschen was neu schafft, was neu kreiert und dann durch die Menschen hindurch. Unser Thema von nächster Woche. Ein Beispiel im Alten Testament, Saul, der hat es dann später ein bisschen vermasselt, aber am Anfang, 1. Samuel 10, Vers 9, und es geschah, 10 Vers 6, 1. Samuel 10, Vers 6 als erstes, und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen, also prophezeien, und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und was wird passieren? Du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Das Verb ist so wie umstürzen. Der alte Mensch wird wie umgestürzt und ein neuer Mensch wird errichtet. Ein zweiter Mensch wird aufgerichtet, ein neuer Mensch. Eine Neuschöpfung. Das Alte wird durch was Neues abgelöst. Und das bezieht sich vor allem auf das Innere von Saul. Das Innere des Menschen wird erneuert, wenn der Geist kommt. Denn drei Verse später heißt es in Vers 9, und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da wandelt Gott ihm das Herz in ein anderes um. Der Geist kommt und sein Herz wird umgewandelt in ein neues Herz. Sein Wesen, seine innere Blickrichtung, seine innere Beschaffenheit wird erneuert durch den Geist. Eine Verwandlung, eine Neuschaffung des menschlichen Herzens ist eine der kreativen Kerntätigkeiten des Heiligen Geistes unter uns. Aber es bleibt beim Schöpfungswirken des Geistes nicht nur bei der persönlichen, individuellen Ebene, sondern es geht weiter. Die Propheten, die haben da noch eine viel größere Perspektive im Alten Testament. Bei Hesekiel wird es richtig krass, die prophetischen Bilder, die da vorkommen. Dort geht es dann um ganze Nationen und die Wiederherstellung aller Dinge. Und da will ich euch mal ein Beispiel bringen, wo das Wirken des Geistes nochmal richtig spannend deutlich wird. Hesekiel 37 ab Vers 5. Das ist ein brutales Bild, was hier vorkommt. Hesekiel hat eine Vision und er sieht ein Tal, was übersät ist mit Totengebeinen. Vertrocknete Totengebeine. Und er erhält den Auftrag, ihnen schöpferische Worte Gottes zuzusprechen. In diese Situation dort hineinzusprechen. Hesekiel 37, Vers 5. So spricht der Herr, also da steht da ein Jahwe, ne? So spricht der Herr Jahwe zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Geist in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Geist in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Der Geist kommt und er bringt Auferstehung, Erweckung von den Toten. Dass das, was tot ist, wieder lebendig wird. Dass es wie neu geschaffen wird. Selbst das, was schon tot ist, nicht nur das, was irgendwie kaputt ist, sondern das, was schon richtig tot ist, wird wieder lebendig und zum Leben erweckt, wenn der Geist kommt und es erfüllt. Aber es ist sehr spannend, wie das hier konkret geschieht, wie es konkret aussieht. Es geht dann weiter. Und ich prophezeite, wie mir befohlen war, sagt Hesekiel, da entstand ein Geräusch, als ich prophezeite, und siehe, ein Getöse. Und die Knochen rückten zusammen, Knochen an Knochen. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darauf. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Und er sprach zu mir, prophezeie dem Geist, prophezeie, Menschensohn, und sprich zu dem Geist. So spricht der Herr, komm von den vier Winden her, du Geist, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da prophezeite ich, wie er mir befohlen hatte, und der Geist kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Also echt martialische Situation, die hier beschrieben wird. Und es ist sehr spannend, wie Gott hier mit seiner Schöpfung, also Hesekiel ist ja Teil seiner Schöpfung, wie er mit ihm zusammenarbeitet. beim kreativen Handeln. Also das ist wirklich kreatives Handeln, was hier passiert. Und Gott arbeitet unmittelbar mit einem Menschen zusammen. Gott spricht zu Hesekiel, der ja selber vom Geist erfüllt ist. Der Geist ruht auf ihm. Ja? Also wir merken, das kann man nicht trennen. Es geht alles miteinander einher, das Natürliche und das Übernatürliche. Gott spricht zu dem Menschen Hesekiel, auf dem der Geist Gottes ruht, und gibt ihm einen Auftrag. Und Hesekiel spricht im Namen Gottes zu den Totengebeinen und sagt ihnen, was Gott ihm vorher gesagt hat. Also er sagt einfach nur was weiter an der Stelle. Und das Schöpfungswunder beginnt zu geschehen, auf seinen Wort hin. Ja? Da kommt wieder Leben hinein, also nee, es kommt noch nicht Leben hinein, sondern es setzen sich erstmal diese Totengebeine wieder zu echten Menschen zusammen. Aber sie leben noch nicht. Dann, im Auftrag Gottes, soll Hesekiel nun zum Geist direkt sprechen und ihn rufen. Ja, das ist auch, also da würde ich jetzt auch keine Theologie draus machen, was hier alles passiert, aber es ist total spannend, das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Er ruft den Geist. Von daher, also ich würde einfach mal daraus ableiten, es ist kein Verbrechen, den Heiligen Geist zu rufen und zu bitten, komm, Geist Gottes. Und es ist was, was über die Jahrhunderte und die Jahrtausende geschehen ist. Veni Sancte Spiritus, auch in der alten Kirche, komm, Geist Gottes, komm, wir lesen das hier an dieser Stelle. Daraufhin kommt der Geist, erweckt die neu entstandenen Menschen zum Leben und ein großes Heer entsteht und Israel, das Volk Israel, entsteht neu. Wird dann kurz danach erklärt. Der Geist, der bringt letztlich das Leben in die toten Menschen hinein. Das ist das Finale dieses Textes. Und in dieser Vision entsteht sogar nicht nur neues Leben, sondern sogar ein neues Volk. Also das Volk wird wieder hergestellt. Übrigens wird hier in diesem Text die ganze Fülle der Bedeutung des Wortes Ruach deutlich. Also alle Ebenen, alle Bedeutungen dieses Wortes, die kommen hier vor. Der Geist, Ruach, ja, kommt von den vier Winden, also von den vier Himmelsrichtungen. Er kommt herbei und haucht die toten Körper an, also der Atem, auch wieder Ruach, ne? Haucht sie an und sie werden lebendig. Da hat man wirklich die Fülle dessen, was der Geist ist und was er tut. Was hier und an anderen Stellen geschieht, das ist die geistliche Neuschöpfung des Menschen. Und die geschieht immer in gleicher Weise wie die körperliche, ursprüngliche Erschaffung des Menschen. Nämlich der Geist kommt, der Heilige Geist kommt in tote Materie hinein, in das, was tot ist, und es wird lebendig. Das passiert beim physischen Körper, wenn Gott was schafft und oder wieder erweckt. Und es passiert auch in unserem Inneren. Die Seele des Menschen, der Geist des Menschen, das, was tot ist, das, was kaputt ist, das, was gebrochen ist, das wird lebendig und wird erweckt, wenn der Heilige Geist in den Menschen hineinkommt. Es ist immer dasselbe, auf allen Ebenen. Von daher, man braucht da gar nicht viel differenzieren und unterscheiden. Das macht die Bibel auch nicht. Es ist immer dasselbe Wort, was da auftaucht. Wenn der Geist kommt, wird das Tote lebendig. Der Begriff der Erweckung ist von daher auch hier an dieser Stelle total verankert. Erweckung ist, wenn etwas Totes wieder lebendig wird. Egal wo, egal was. Das kann man überall anwenden. Ja, bei einem toten Menschen, bei einer toten Seele, sage ich mal, bei dem, was innerlich kaputt ist, da, wo wir als Menschen auch mit dem Geist nicht verbunden sind, sondern wo geistlich was tot ist in unserem Leben, immer dann, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird was zum Leben erweckt und die Lebenszufuhr, die steht dann wieder. Der Geist Gottes kann verschiedene Ebenen unseres Menschseins zum Leben erwecken. Und da gibt es noch ein spannendes Bild, das wir hier bei Hesekiel finden. Das Wort anhauchen, das kommt an einer anderen Stelle bei Hesekiel auch im Zusammenhang mit Feuer vor. Nämlich Feuer, also Glut zum Beispiel, die wird zum Feuer gemacht, indem der Wind hineinfährt, indem man es anhaucht, reinpustet ins Feuer. Und Feuer wird geschürt, das wird vergrößert, das wird verstärkt, indem der Wind dort hineinfährt. Das kommt zum Beispiel in Hesekiel 22, kommt dieser Zusammenhang vor mit dem Anhauchen, also mit dem Anpusten. Und hier sind wir wieder bei den Parallelen so zwischen Geist und Wind und hier dann eben auch Feuer. So wie das Leben im Menschen gemäß einer Flamme erlöschen kann. also man sagt ja auch, das Leben erlischt, so wie eine Flamme erlöschen kann. Also da haben wir auch in unserem Sprachgebrauch das auch mit drin, dass wie ein Feuer im Menschen brennt und was erlöschen kann. Nicht nur, wenn ein Mensch dann real stirbt, sondern eben auch im Inneren kann was sterben, wenn ein Feuer erlischt. Und genauso wird das Leben und das Feuer wieder entzündet, wenn der Geist hineinbläst. Wenn er als Wind kommt, wenn er als Atem, als Hauch kommt und den Menschen erfüllt. Und das ist ein immerwährender, dauerhafter Prozess, der auf dieser Welt und in unserem Leben hoffentlich geschieht. Dass der Geist immerzu am Schaffen ist, immerzu kreativ ist in unserem Leben, dass er was kreiert aus uns, in uns und durch uns hindurch. Man redet so in der Theologie von der Creatio Continua, also die immerwährende Schöpfung. Man hat vielleicht manchmal so beim oberflächlichen Bibellesen den Eindruck, ja, am Anfang wurde die Welt geschaffen, jetzt ist er halt da und jetzt warten wir, bis alles vorbei ist und Gott eine neue Welt schafft. Aber das, was wir in der Bibel finden, ist vielmehr ein Gott, der immerzu kontinuierlich am Schaffen ist. Creatio Continua, die immerwährende Schöpfung, immer fortschreitende Schöpfung. Der Geist kann nicht ruhen, so wie der Wind kann nicht einfach jetzt hier aufhören zu blasen, dann ist es kein Wind mehr. Genauso kann der Geist nicht aufhören zu schaffen, sonst wäre er nicht mehr der Geist Gottes. Sondern er ist immerzu am Schaffen und er wird immerzu Neues in uns formen. Er ist immer in Bewegung, deswegen ist auch ein geistliches Leben, was wir führen, wenn wir vom Geist erfüllt sind, dann wird immer etwas in Bewegung sein in unserem Leben. Da kommt nicht etwas zum Ruhen plötzlich so ganz gänzlich und man setzt sich zur Ruhe und auf dem Stand, auf dem wir jetzt sind, da bleiben wir die nächsten 30 Jahre, sondern es ist immer was in Bewegung. Man kann es auch in der Natur sehr gut beobachten. Ein Gewässer, was steht und wo nichts mehr in Bewegung ist, wo kein Zufluss mehr ist und kein Abfluss mehr ist, das wird sterben. Ein Teich, der irgendwo nur noch sich selbst überlassen ist, oder man hat ja große Seen auf der Welt, die sind im Grunde tot, ja. Also das tote Meer, das kann ein Lied davon singen, was es bedeutet, zum Beispiel keinen Abfluss zu haben. Ja, dass da nichts raus kann. Genauso muss aus unserem Leben auch manches raus, damit Neues reinkommt. Es muss ein Durchfluss sein. Es muss sozusagen immer was in Bewegung sein, was der Geist in uns schafft. Ansonsten wird was tot sein. Beständig ist der Geist am Erschaffen, nämlich einmal die Materie an sich, also dass zum Beispiel Kinder auch geboren werden und so, aber dann auch, dass da was ins Leben kommt, dass unser Lebensweg, der wird von ihm kreiert, unsere Gottesbeziehung, die wird von ihm gestaltet und geformt und kreiert, dass wir Erneuerung erleben als Menschen, das ist ein fortschreitendes Schöpfungswunder, was er unter uns tut. Gott kommt durch seinen Geist in alle Ebenen der menschlichen Existenz hinein, er gestaltet, er schafft, er kreiert, was er will und was er darf, was wir zulassen an unserem eigenen Leben. Und daran merkt man auch, dass eben wirklich alle Ebenen des Menschseins zusammengehören, unser Körper, unsere Seele und unser Geist. Es ist nichts davon dafür gedacht, ohne Geist zu sein, sondern unser Körper soll ein Tempel des Geistes sein, unsere Seele, unser menschlicher Geist sowieso soll durchdrungen und erneuert, neu geschaffen werden durch den Heiligen Geist. Der Körper ist nicht weniger wert als die Seele oder der Geist. Da hat man sich immer mal verirrt in der Kirchengeschichte. Das brauchen wir nicht zu tun. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, es ist untrennbar. Es gehört alles zusammen. Wenn der Geist Gottes der Schöpfer aller Materie ist, dann kann es keinen Gegensatz geben zwischen Materie und Geist. Weil der Geist ja alles macht und schafft und dann dort drin wohnen will. Genau. Man könnte noch so viel mehr dazu erzählen, aber es wird dann auch irgendwann zu krass. Aber es ist gut, manchmal sich auch darin zu vertiefen und solche Dinge hin und her zu bewegen und zu schauen, was alles in einzelnen Worten steckt. Aber ich will jetzt zum Ende kommen mit einem Gebet, das vor 1200 Jahren ein Mönch aus dem Kloster Fulda gebetet hat. Das Gebet Veni Creator Spiritus, also komm Schöpfer Geist, da gibt es auch ein Lied, was in den Kirchen gesungen wird. Das ist von Rabanus Maurus überliefert, um 800 nach Christus. Und das will ich lesen. Komm, heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gott, dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Antlitz der Erde erneuern. Amen. Und ich will nochmal mit eigenen Worten ein Gebet ranhängen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Geist auf diese Erde schickst und dass wir alle davon profitieren, dass er das Leben ist und das Leben unter uns schafft. Wir danken dir, dass du deinen Geist nicht zurückgezogen hast von uns. Und wir danken dir, dass du darüber hinaus noch viel mehr in uns wohnen willst und dass dein Geist nicht nur unser Überleben sichert, sondern dass er auch was neu schaffen will in uns. Und dass er auch kreativ werden will durch uns hindurch. Und wir danken dir von Herzen dafür, dass wir eine Wohnung für dich sein dürfen, Herr. Und wir wollen dich neu einladen, Heiliger Geist, dich neu willkommen heißen unter uns und dich bitten, dass du uns erfüllst mehr denn je und dass du dein Leben ausbreitest in unserem Inneren, dass wir neu geschaffen werden, dass wir ein neues Herz bekommen, dass wir eine neue Gesinnung bekommen, dass wir in neuer Weise handeln, denken und fühlen können und dass wir Werkzeuge in deiner Hand werden. Danke, dass du hier unter uns bist und dass du uns das Leben schenkst. Amen.